Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Oft von euch gewünscht, lange geplant und auch schon ein paar Mal verschoben, aber heute melden wir uns endlich mit der nächsten Folge zum Technik-Talk. Und mittlerweile haben wir schon einiges am Motorrad abgearbeitet. Also wir hatten Motoren im Podcast, die Federelemente, wir hatten Reifen oder Batterien beispielsweise. Und bevor wir uns jetzt in womöglich nischigere Bereiche noch begeben, haben wir noch ein großes Thema vor uns. Und das ist der Endantrieb, beziehungsweise die unterschiedlichen Konzepte, die das Hinterrad antreiben. Kette, Kardan und Zahnriemen. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige und ich freue mich, dass wir in der bewährten Konstellation weitermachen können mit Motorradautor Ralf Schneider.
Hallo.
Hallo Ralf.
Tag zusammen.
Und mit PS-Chef und Co-Host Johannes Müller.
Hallo zusammen.
Bevor wir gleich loslegen, dachte ich mir zum Einstieg, vielleicht machen wir erstmal eine Standortbestimmung. Habt ihr einen Lieblingsantrieb?
Johannes? Ganz klar, Kette. Mhm. Ja doch, klar, Kette. Ich besitze nur Motorräder mit Kettenantrieb. Was nicht heißt, dass ich die Qualitäten eines Kardans nicht würdigen könnte, aber für mich Kette.
Mhm. Und Ralf?
Ich schließe mich den Ausführungen meines Vorredners voll inhaltlich an.
Okay. Okay, bei mir ist es nicht ganz so eindeutig. Also ich besitze sowohl Ketten- als auch Kardan-Motorräder. Und ich bin da auch eher pragmatisch. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, sie würden sich nie ein Motorrad mit Kardan oder manche würden sich auch nie eins ohne Kardan kaufen. Ich mag sowohl Kardan als auch Kette. Zahnriemen ist für mich so ein bisschen der Exot, mangels Erfahrung, aber das mal vorab. Aber dann haben wir auch kein Problem, gleich mit der Kette zu starten. Ich weiß nicht, wer beantworten möchte, aber was sind denn so die gängigen Vorteile oder warum ist denn der Kettenantrieb? Oder ich frage mal so rum, warum ist denn der Kettenantrieb euer Lieblingsantrieb?
Ralf, ich blicke dich direkt als Experten an. Du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei uns in PS mit einer wunderschönen Geschichte über Antriebsketten und die unterschiedlichen Auslegungen dieser,
beliefert. Ich bin eigentlich gar nicht so sehr der Experte jetzt in Sachen Technik. Meine Präferenz der Kette als Sekundärtrieb, als Endantrieb basiert einfach darauf, dass ich mit vielen unterschiedlichen Motorrädern fahren durfte und die hatten natürlich alle möglichen Antriebe hinten und es hat sich dann im Laufe der Jahre irgendwie rausgestellt, dass mir diese Kettenmotorräder eigentlich am wenigsten Ärger bereitet haben oder sagen wir mal, sie haben am wenigsten Konzentration auf sich gezogen in kritischen Momenten. Und kritische Momente sind für mich immer zum Beispiel der Kurvenscheitelpunkt, wenn du von Schiebebetrieb auf Last übergehst und dann dieser Lastwechsel ja in Schräglage dann ja doch irgendwie die Fuhre ein klein wenig beeinflusst, mal mehr, mal weniger. Und das ist einfach so, über die lange Zeit hat sich das rausgestellt, dass ich da am wenigsten Probleme habe mit Kettenmotorrädern.
Das ist hochinteressant, da hake ich direkt ein, denn mir auffällig, ich höre schon die Kardanfahrer rufen und auf die Barrikaden gehen. Du denkst es zunächst von der Fahrdynamik her.
Ich denke es von der Fahrdynamik.
Das ist interessant, genau, denn der Kardanfahrer, oder ich will keine Verallgemeinerung treffen, aber ich höre die Kardanfahrer sagen, aber der Pflegeaufwand. Mhm. Also viele sehen zuerst mal dieses meist offenliegende, ölige Teil am Motorrad. Mhm. Kardan muss ich nicht schmieren, muss ich nicht reinigen. Also da mal, glaube ich, schon mal zwei große Aspekte, nämlich das eine Daily Use, Pflege und das andere eben die Fahrdynamik dahinter.
Also ich habe mir ein paar Sachen notiert und vielleicht können wir auf den einen oder anderen Punkt ja nochmal gesondert eingehen. Kettenantrieb ist leicht, günstig.
Ja, mal die offensichtlichen Basics vielleicht.
Also wirklich Basics jetzt, aber ja. Effizienteste Kraftübertragung aller Systeme. Die Übersetzung ist anpassbar.
Jetzt mit weniger Aufwand.
Vor allem für jetzt vielleicht weniger für den Straßenverkehr, aber halt für Rennstrecke, vielleicht für Gelände auf jeden Fall. Platzsparend und man bekommt es leicht getauscht, wenn er fällig ist. Und den einzigen Nachteil oder die einzigen beiden Nachteile, die ich so wirklich gefunden habe, sind eben dieser gewisse Pflegeaufwand und das Spannen, weil das erwähnte, Ralf, das, was du beschrieben hast am Scheitelpunkt, das funktioniert ja nur, wenn der eben auch ordentlich gespannt ist, weil sonst hat man durchaus beim Lastwechsel.
Ja,
eine Reaktion.
Ich würde, also diesen Begriff Kettenspannen, den habe ich übrigens nicht aus eigener Initiative, da bin ich wirklich angeregt worden.
Danke, dass du das Schrauber sagst, ich war gerade auch.
den habe ich schon lange eigentlich aus meinem Sprachgebrauch entfernt, weil man die Ketten nicht wirklich spannt. Also in dem Moment, wenn man sie spannt, dann hat man was falsch
gemacht.
Schlecht,
ganz schlecht.
Man stellt den Kettendurchhang ein und es ist tatsächlich so, dass wir das Hinterrad so positionieren sollten in der Schwinge, dass die Kette, das steht ja auch in jeder Betriebsanleitung von jedem Kettenmotorrad eigentlich drin, dass die Kette einen bestimmten Durchhang hat. Der Grund liegt einfach darin, dass der Schwingendrehpunkt und der Ritzeldrehpunkt selten auf einem Punkt liegen. Und das ist auch gut so, auch wieder aus fahrdynamischen Gründen. Das heißt aber auch, dass eben mit dem Ein- und Ausfedern der Hinterhand die Kette unterschiedlich stark gezogen wird. Und wenn sie schon von Anfang an sehr stark gespannt ist, dann wird sie halt überdehnt. Und das ist nicht gut für die Lebensdauer.
Aber wieso, da muss ich jetzt einhaken, wieso hat sich dann dieser Begriff Kette spannen so etabliert?
Ich kann mir nur vorstellen, dass es daher kommt, dass frühere Ketten bei weitem nicht die Zugfestigkeit hatten, wie das heute übrigens immer noch weiterentwickelt wird. Also, und es daher relativ schnell dazu kam, dass sich Ketten gedehnt und damit gelenkt haben und dann eben nachgespannt in Anführungszeichen werden mussten. Dass man eben das Hinterrad in der Schwinge immer weiter nach hinten ziehen musste, um diese Dehnung auszugleichen und dann tatsächlich zu verhindern, dass die Kette dann eben wirklich bis zum Boden hängt. Das ist dann wieder auch blöd.
Ja, aber es ist ja schön, wenn wir jetzt, beim Kardan weiß ich, dass wir da was ausräumen können, bei der Kette konnten wir jetzt vielleicht auch eine Kleinigkeit ausräumen, ist ja auch schön. Mir fällt da auch noch eine kleine Anekdote ein zu unserer letzten Dauertest Yamaha Tenere 700. Die hatten wir nochmal für eine Reise ausgefasst. Da hatte sie, glaube ich, 48.000 Kilometer, also schon kurz vor Abschluss des Dauertests. Und ich war mit dem Kollegen Thorsten unterwegs und wir haben ein paar Mal getauscht und irgendwann ist mir aufgefallen, dass da immer so kleine Stöße durch die Fußrasten habe ich die gespürt. Immer so, wie wenn man über Bodenwellen fährt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es ist hier auch auf der Straße und dann bin ich so auf Ursachenforschung gegangen und habe dann irgendwann gemerkt, dass die Kette, ja, wie das ja manchmal passiert bei Dauertests, dass da dann nicht die Ketten,
der Kettendurchhang korrekt eingestellt ist,
muss ich aufpassen,
eben genau. Nicht gespannt. Ja.
Und gut, konnte man jetzt vor Ort nicht so richtig lösen. Und ich habe dann, bevor ich das Motorrad wieder abgegeben habe in der Redaktion, habe ich mir wirklich 2-3 Stunden lang an einen abgebrochen im Versuch, diesen Kettendurchhang ordentlich hinzubekommen, bis ich irgendwann zwei Anrufe später dann gemerkt habe, die ist unterschiedlich gelenkt und deswegen kriege ich es jetzt einmal nicht besser hin. Bin dann mit auch nach wie vor keinem guten Gefühl wieder in die Redaktion gefahren, hat jetzt auch nichts gemacht, aber war halt echt blöd und vor allem war es blöd, weil dann nochmal 1500 Kilometer vor Ende des Dauertests halt nochmal ein Kettensatz fällig war. Ja, aber
ja.
Habe ich mir wirklich, also ich...
Wenn einem sowas auffällt auf einer längeren Tour, dann empfiehlt es sich aber auch wirklich, den Kettendurchhang nach der straffsten Stelle einzustellen. Also man dreht dann wirklich am Hinterrad und probiert immer wieder, muss man sich halt die Finger dreckig machen, bis man an dem Punkt kommt,
wo die
Kette am strammsten gespannt wieder in Anführungszeichen ist. Und an diesem Punkt wird dann der Durchhang eingestellt. Ja. Okay. Sonst geht es eventuell ganz, ganz schnell und es reißt was.
Notfalls etwas zu viel, lieber als etwas zu wenig Durchhang. Lieber etwas mehr Verschleiß dann in Kauf nehmen.
Als dass sie
als
zu straff.
Den Riss oder Schaden in Getriebeausgang. Denn also man hat auch schon erlebt, dass Testmotorräder mit recht straff gespannten Ketten, man kommt gar nicht an dieser Formulierung vorbei, mit zu wenig Kettendurchhang.
Ralf leidet.
Ja, zu Recht. hier in Betrieb reinkommen. Man minimiert natürlich auch ein Stück weit Lastwechselreaktionen dadurch, indem man den Kettendurchhang auf ein absolutes Minimum einstellt, aber das ist unter Umständen auch nicht gut, denn sobald du anfängst, deinen vollen Federweg zu nutzen, sei es durch starke Beschleunigung oder im Gelände durch eine harte Landung, dann reißt die Kette sozusagen am Getriebeausgang und das ist natürlich für die Mechanik auch ein Debakel. Also im besten Fall hast du dann eine minderwertige Kette, die das quasi gummibandartig abkriegt oder du zerrst halt an deinen Getriebelagern rum, was nicht so schön ist.
Wir hatten lange Jahre immer wieder Streit mit den Vertretern eines japanischen Motorradherstellers. Ich möchte den Namen nicht nennen. Die haben einerseits bei Rennstreckenpräsentationen wirklich die Ketten gespannt und zwar so, dass man das hohe C drauf spielen konnte. Und auf der anderen Seite bei mehreren Dauertestmotorrädern, ist schon lange her, aber bei mehreren Dauertestmotorrädern, die aufgeweitete Lagersitze am Getriebeausgangslager hatten, gesagt, ja, Leute, ihr habt die Kette viel zu stramm gespannt. Und dann habe ich irgendwann mal einen Wutanfall gekriegt. Bei der folgenden Dauertestbesprechung habe ich gesagt, so, und wenn uns jetzt irgendeiner erzählt, wir hätten die Ketten zu stramm gespannt, dann brechen wir dieses Gespräch hier sofort ab und ihr könnt wieder nach sonst wo hinfahren. Jetzt hätte ich es beinahe verraten. Ja. Aber das war wirklich so dieser Antagonismus, ne, dass man auf der einen Seite die Lastwechselreaktionen bei den Pressevorstellungen für Journalisten dadurch minimiert, dass man die Motorräder eigentlich wirklich fahrlässigerweise, aber auch absichtlich mechanisch höchst belastet hat. Und auf der anderen Seite dann genau das den anderen vorwirft, was man eigentlich selber gemacht hat, ist zum Glück heute wirklich kein Thema mehr.
Wir haben im relativ früh in dem Gespräch jetzt schon viele zentrale positive Aspekte der Kette genannt. Über jeden einzelnen davon könnte man, glaube ich, länger weiter reden und nachdenken. Effizienz der Kraftübertragung, Einfachheit der Anpassung der Übersetzung. So eine Kette ist auch sicher um einiges günstiger als ein Kardan. Und dann Handlingsvorteile bzw. fahrdynamische Vorteile.
Ja.
Und was hatten wir noch? Also ein Stück weit hängt das ja natürlich auch damit zusammen, in welcher Richtung die Kraft aus dem Motor kommt sozusagen. Das können wir vielleicht jetzt mal ausklammern.
Ja, da kommen wir beim Kardan dann noch ein bisschen auf.
Ich würde es wohl schon für sinnvoll halten, wenn wir diese Aspekte mal noch so ein bisschen aufdröseln, oder?
Ich würde gern noch was ergänzen, weil Kette ist ja nicht gleich Kette. Und in der Hinsicht sehr lehrreich ist die Homepage von Viris, wo verschiedene, vor allem eben DID-Ketten, weil der Hersteller dann die entsprechenden Informationen dazu liefert, aufgelistet sind. Und da gibt es für jeden Kettentyp, den die anbieten, einen Lebensdauerindex. Und das ist eine relativ spannende Geschichte. Der Lebensdauerindex sagt zwar nicht irgendwas aus über die absolute Standzeit der Kette, aber er nennt eine Tendenz. Und diese Tendenz, die kann man sowohl so rum als auch so rum interpretieren. So rum meine ich, je mehr Lebensdauer, desto stärker sind die Dichtringe in dieser Kette vorgespannt. Es sind meistens X-Ringe bei DID. Es gibt aber auch jede Menge andere Formen von Dichtringen. Und aufgrund dieser Vorspannung, dieser höheren Vorspannung, dichten diese Ringe die Fettfüllung, die da innen drin ist, serienmäßig eingebracht, deutlich besser ab als andere Dichtringe in Ketten, die nicht so stark vorgespannt sind. Das hat aber dann auf der anderen Seite wiederum den Nachteil, dass diese Ketten tatsächlich mehr Leistung schlucken, weil sie eben schwergängiger sind. Also sprich, Rennketten haben in der Regel einen sehr geringen Lebensdauerindex. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass sie sehr leicht laufen und die Hinterradleistung dadurch tatsächlich höher ist. Und damit steigt aber dann der Pflegeaufwand. Und zwar einfach deshalb, weil man dann wirklich gut daran tut, nach jeder Regenfahrt oder wenn man irgendwie auf staubigen Straßen unterwegs war, die Kette dann zu reinigen und wieder zu schmieren.
Ja, das wäre auch noch ein Aspekt. Da gibt es ja auch eine Faustformel einfach mal, wie oft man schmieren sollte, wie oft man sie reinigen sollte, weil im Schmieren ohne Reinigen ist ja auch irgendwie nicht so zuträglich. Was sind da so die...
Vielleicht erstmal, warum er überhaupt, also die Kette von innen ist ja Lifetime-mäßig, bringt eine Füllung mit.
Ja.
Im Inneren der Rollenkette, eben wie von Ralf ausgeführt, durch die O-Ringe nach außen hin abgedichtet. Aber wir müssen natürlich auch die Rollen selber schmieren, denn die laufen ansonsten natürlich trocken, Metall auf Metall. Darum geht es in erster Linie.
Ja.
Also an sozusagen die Kontaktflächen der Kette mit den Zahnrädern mit den Ritzeln.
Ja, und auch ein Stück weit, obwohl die natürlich da wirklich eingepresst sind, aber irgendwie mir macht es einfach ein besseres Gefühl zwischen den Ohren, wenn auch so um diese Nieten, um die Kettennieten rum so ein bisschen Fett drauf sitzt.
Ja, Korrosionsschutz ist ja da nicht ohne, also um versucht einer Antwort auf deine Frage zu finden. Kette immer dann schmieren, wenn Metall droht, auf Metall zu laufen, ohne dass halt was dazwischen sich befindet.
Also
man hört das.
Ja. Ich habe so 500 bis 1000 so ganz, ganz grob, damit man ungefähr weiß, aha, ich muss nicht alle 100 Kilometer, aber ich muss auch nicht alle, ich sollte auch nicht 3000 Kilometer warten, aber natürlich hängt es auch von Regen, Staub.
Dramatisch auf die Bedingungen an. Ja. Also wenn es unter perfekten Bedingungen, du fährst trocken und nicht durch Staub und du hast eine gute Schicht drauf, kannst du vielleicht einige Tankfüllungen fahren.
Ja.
Mhm. Kommt auch auf Geschwindigkeiten an, nehme ich mal an, und auch auf die Qualität des Schmierstoffs.
Natürlich.
Ob du jetzt irgendein ultra zähes Kettenspray drauf hast oder wie nach alter Väter Sitter mit Getriebeöl geschmiert hast, was es ja in manchen Wartungsanleitungen noch gibt, SAE 80 oder was. Also kommt drauf an, aber ich sag mal, 3 Tankfüllungen, mehr würde ich, 4 vielleicht, mehr würde ich auf keinen Fall sehen.
Ja.
Und unter schlechten Bedingungen halt mit jeder Tankfüllung.
Ja.
Wenn Nässe oder Schlick.
Also du kannst, ich könnte mir durchaus vorstellen, du schmierst abends deine Kette, fährst morgens los, fährst 200 Kilometer durch den Regen, müsstest du eigentlich die Kette schmieren, weil 200 Kilometer Regenfahrt reichen locker aus, um den Schmierfilm komplett abzuwaschen. Und dann stellst du das Ding, machst du es nicht, dann stellst du das Ding über Nacht ab und dann kannst du schon den Flugrost erkennen am nächsten Morgen an bestimmten Teilen. Und dieser Flugrost, der ist Reibung, also der reibt sich irgendwo rein und vergrößert den Verschleiß. Also das ist natürlich dann tatsächlich ein Nachteil. Genauso, wenn man auf Staubstraßen rumfährt, da tut man wahrscheinlich auch gut daran, spätestens am Abend, mal kurz mit einem leicht eingeölten Lappen über die Kette zu fahren und dann so ein bisschen was drauf zu sprühen.
Ja, also ich kann ein noch extremeres Beispiel nennen. Ich fahre hobbymäßig Supermoto, da ist eine ringlose 520er Kette verbaut, die ja also in Betriebsstunden gemessen maximal eine. So, dann muss man da schon ran, zumal ja beim Supermoto auch dann teilweise mitunter Offroad gefahren wird, sehr staubig. Und da ist, also nach einer Stunde ist das schon, wenn die gut geschmiert ist, nach einer Stunde willst du da wieder ran.
Ja.
Und allerspätestens nach einem Tag. Also das sind dann 2 Betriebsstunden maximal, da ist man viel gefahren. Und dann will die sauber gemacht von der Schleifpaste, die aus Öl, aus Staub und dem alten Fett besteht, befreit werden und dann neu geschmiert werden.
Das nehme ich auch diese andere Seite des Fettes, ne? Das ist halt auch ein hervorragender Klebstoff für den Staub, der da rumfliegt. Und so hilfreich das ist, auf der anderen Seite sorgt das Fett halt dafür, dass dieser Staub da tatsächlich bleibt, wo er nicht hin soll. Und das, klar, das sind Nachteile der Kette. Das muss man einfach pflegen.
Ich glaube, deshalb ist es auch sehr schwierig, da eine Lebensdauer jetzt für die normalen Straßenfahrer anzugeben. Ich habe mir jetzt mal notiert, circa 20.000, aber man kriegt eine Kette auch sicher nach 10.000 Kilometern schon.
Und man kriegt soweit über 30.000.
Genau, also das ich hab irgendwie sogar 40.000 irgendwo gesehen bei uns im Heftarchiv.
Wenn die Kette eine sehr gute Qualität hat,
und
optimal gepflegt wird, hält die viele Jahre.
Ja.
So.
Und da war mir jetzt auch wichtig noch zu erwähnen, es gibt ja auch diese, wie sage ich es jetzt, ohne da die Hersteller direkt zu nennen, es gibt ja auch diese Öler-Systeme, auf die viele Fahrer ja setzen. Also ich glaube, die funktionieren grundsätzlich so, dass sie eben je nach Einstellung alle paar Umdrehungen immer so einen leichten Tropfen auf die Kette geben. Wird an die Batterie, meine ich auch, ans Bordnetz angeschlossen und funktioniert dann, also bis auf, dass man ab und zu mal Öl nachfüllen muss, ist es, glaube ich, ziemlich sorgenfrei dann und erhöht halt die Lebensdauer vermutlich um ein Vielfaches.
Ja, nach unten ist die Lebensdauer, also ich glaube nochmal auf der 450er, wenn es schlecht läuft, nicht mal eine ganze Saison. Mhm. Also, ja.
Aber also bei so Ölsystemen, da muss man, glaube ich, auch sehr gut unterscheiden, auf welchem Motorrad und bei welcher Art von Fahrerei mal solche Dinger einsetzt oder nicht, weil die Ketten schleudern ja ihren Schmierstoff auch ab und sie werden bei hohen Geschwindigkeiten, und das ist ja dann gleichbedeutend mit hohen Kettengeschwindigkeiten, auch ganz schön heiß. Mhm. Das heißt, das, was im kalten Zustand ein zähes Fett ist, das fliegt dann bei entsprechender Temperatur und bei entsprechender Geschwindigkeit überall hin, eben auch ins Motorrad rein, vielleicht sogar auf den Hinterreifen, wenn es dumm läuft. Und das ist dann wieder weniger gewünscht. Also ich würde jetzt bei so Ölsystemen echt vorsichtig sein. Übrigens auch ein kleiner Tipp noch, schon von Alters her, wenn man eine Kette schmiert, dann also sprüht, mit Kettenfett einsprüht, dann sollte man nicht sofort losfahren. Der Grund ist einfach der, dass dieses Kettenfett ein Lösungsmittel enthält. Dieses Lösungsmittel verdünnt das Fett erstmal. Deswegen kommt es dahin, wo es hinkommen soll, auch in die engen Spalten rein. Aber wenn man dann losfährt und die Kette eben anfängt sich zu drehen und ja an den beiden Umkehrpunkten erhebliche Zentrifugalkräfte entstehen, dann ist das Kettenfett halt auch ganz schnell wieder weg. Mhm. Und deswegen sollte man 20 Minuten bis eine halbe Stunde warten, bevor man dann losfährt, damit dieses Lösungsmittel verdunsten kann und dann wirklich nur noch das Fett auf der Kette ist und nicht das verdünnte Fett.
Man macht es doch idealerweise sowieso, nachdem man das Motorrad abgestellt hat.
Richtig.
Wenn die Kette eh noch warm ist und man dann nicht weiter fährt. So.
Ja. Also vielleicht mein Anlass, mal eine Lanze zu brechen. Und also mein Eindruck ist, wenn die Kettenpflege oder das Minimalprogramm mal so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist es ja nicht wild. Also wenn das Kettenspray in der Garage neben dem Parkplatz steht und man kommt rein, Kette ist noch warm, kurz drüber gehen, zack, fertig, dauert keine 2 Minuten. Es ist ja auch nicht jedes Mal vor jedem Nachschmieren eine Grundreinigung der Kette erforderlich.
Nein.
Ganz im Gegenteil. Also so eine Grundreinigung. Mag penible Leute geben, die da sehr drauf achten, aber wegen mir tut es das einmal im Jahr, das richtig schön sauber zu machen und den Rest der Zeit schmier ich nach und gut ist.
Ja, so. Ich bin penibel.
Ja, mir fehlt die Zeit.
Dazu. Ich bin auch Kettenfetischist, also muss ich gestehen, oder Leichtlauf. Kettenfetisches, muss ich gestehen.
Ja, ist natürlich, also vielleicht mal allgemein gesprochen, ist eine Frage, welchen Anspruch hast du an dein Motorrad und entsprechend auch an dein Endantriebskonzept? Also wenn du im Jahr, weiß nicht, 100.000 Kilometer frisst, wirst du andere Bedingungen haben, als du fährst sehr sportlich oder sogar im Rennbetrieb, dann hast du natürlich einen ganz anderen Zugang.
Yep,
also die Kette an meiner Supermoto ist auch immer super gepflegt. Mhm. Und aber an so einem Alltagsmotorrad darf auch mal ein bisschen Dreck dran hängen, solange die geschmiert ist. Komm.
Ja, es ist sicher auch was anderes, ob du unterwegs bist länger oder ob du eben im Sporteinsatz oder im Alltag, wie auch immer. Mir war noch wichtig zu erwähnen, dass dieses Thema Kettendurchhang einstellen, das finde ich, ist schon auch eine Sache, die jetzt nicht ganz so trivial ist. Ich möchte es mal so formulieren. Also auch wenn es in der Bedienungsanleitung drinsteht, ich finde gerade bei dem Thema, dass das Hinterrad dann auch
richtig
einstellen, da gibt es doch sogar die Hinterradflucht, da gibt es ja sogar irgendwelche Lasersysteme und sonst was man sich dann noch kaufen kann, um das einem zu erleichtern.
Ach je.
Ja. Nicht, dass ich sowas hätte. Nein, ich möchte einfach nur sagen, da sollte man sich vielleicht schon mal Zeit nehmen. Man sollte sich schon rantrauen, finde ich, als Anfänger, weil es einfach dazugehört. Natürlich, wenn man auch keinen Hauptständer hat oder keinen Montageständer, wird es vielleicht auch schon wieder schwierig. Aber ich finde, das ist eine Arbeit, die man sich mit etwas Geduld problemlos erarbeiten kann.
Ja.
Und dann ist es auch, dann verliert man auch so ein bisschen die Angst davor.
Ja, und man muss sich da
man muss das,
zu helfen wissen.
Ja, und ich musste das auch 2, 3, 4 Mal machen, bis ich mich wirklich damit sicher gefühlt habe. Aber ja, man muss es mal durchgemacht haben in Ruhe und dann ist es auch echt kein Hexenwerk.
Was halt wirklich ganz, ganz wichtig ist, weil du damit tatsächlich, und da bin ich an einem Punkt mal auch persönlich stark betroffen gewesen, weil du dir dann wirklich teure Folgeschäden ersparst. Wenn du den Kettendurchhang einstellst und du hast das Hinterrad wirklich so, dass es sauber in der Spur läuft, dann zieh zunächst mal die Achsmutter fest. Und da muss man eben auch dafür sorgen, indem man beispielsweise so einen Schraubendreher da reinspannt zwischen Kette und Zahn, ne, zieht die Achsmutter fest und erst dann setzt du nochmal diese Kettenspannschrauben nach und konterst sie. Weil das hat sich oftmals gezeigt, dass wenn man da nicht ganz, ganz sorgfältig arbeitet und zwischen, sagen wir mal, diesem Alublock, durch den die Achse gesteckt ist, und der Kettenspannschraube, wenn da noch eine kleine Distanz drin ist, dann fängt das Ding da an zu arbeiten mit jedem Lastwechsel. Ne? Du hast einmal Zug in die Richtung, ein anderes Mal Zug in die Richtung und das Ganze im ständigen Wechsel, und dann arbeitet sich das langsam auf. Bei mir war das mal so, dass ich mir von einer 600er Honda CBR quasi hinten das Schwingenteil zerdrückt habe, weil ich da nicht aufgepasst habe, und dann ist diese hinten aufgesteckte Kettenspannplatte irgendwann mal so locker gewesen, dass es sich verdreht hat, und beim nächsten Gas geben hat es das Ding in die Kastenschwinge reingezogen. Das war echt blöd. und da, also insofern ist es eben tatsächlich nicht banal. Also nicht nur das Durchhang einstellen als solches ist nicht banal, sondern auch der ganze Umgang mit der Achsmutter und mit den Kettenspannschrauben. Also da sollte man sich wirklich mal genau kundig machen, wie man das sorgfältig erledigt.
Deswegen war es mir jetzt wirklich ein Anliegen, weil wir jetzt so drüber gegangen sind, ja, muss man halt einstellen, steht ja in jeder Bedienungsanleitung. Ist finde ich, genau wie ein Ölwechsel. Ist auch eigentlich überhaupt nicht schwierig. Aber wenn man es noch nie gemacht hat, gerade mal einen Führerschein gemacht hat, und dann ist sowas auch erstmal eine kleine Herausforderung. Und
Also ich habe mich mein Leben lang strikt geweigert, irgendeine Bedienungsanleitung zu lesen. Heute weiß ich es besser. Pardon. Aber wenn man genau das nicht zu tun gewillt ist, dann, und nach so Augenmaß, oder bei dem anderen Motorrad war es ja ungefähr so, dann muss es bei dem auch so sein. Da kann man sehr daneben liegen. Also eine korrekt, ich mache jetzt Anführungszeichen, gespannte Kette. Bei einer Sportenduro zum Beispiel mag sein, dass die auf der Schwinge aufliegt, mitunter. Weil du einfach den Federweg brauchst. Also nicht jetzt übertrieben, aber du kannst da nicht wie beim Straßenmotorrad vorgehen, ist ja klar.
Ja.
Oder sollte klar sein.
Ja.
So, der letzte Punkt jetzt von mir zur Kette. Wir wollten jetzt bei jedem Kapitel ja auch sagen, was sind so die typischen Einsatzgebiete, wofür ist das Konzept besonders geeignet. Bei der Kette würde ich fast andersrum fragen, gibt es denn eine Kategorie Motorrad, wo es nicht passt? Eigentlich,
das ist interessant.
Weil der Kettenantrieb ist ja wirklich seit über 100 Jahren, ich meine, früher gab es ja auch welche mit geschlossenen Kettenkästen und so Geschichten, aber an sich ist der Antrieb ja auch einer, der den es schon immer gibt und nach wie vor seine Stärken hat.
Es gab Riemenantriebe früher. Das war die richtig herbe Nummer, aber.
Ja, zu Zahnriemen kommen wir.
Nein, nicht Zahnriemen, so, sondern wirklich Lederriemen.
Lederriemen, ja.
Ja. Ach so, ja, stimmt.
Und die Kette musste sich auch erst langsam durchsetzen. Also, es ist zwar schon.
Da reden wir aber vom anderen Jahrhundert, oder?
Ja, wir reden vom anderen Jahrhundert. Insofern, die 100 Jahre waren schon richtig. Es sind vielleicht sogar 110.
Ja,
also.
Aber,
Ich habe eine Antwort, glaube ich, auf deine Frage. In so einem Supertourer sehe ich nicht unbedingt eine Kette. Also Kategorie Goldwing. Ich sehe keinen Goldwing-Fahrer sich die Finger schmutzig machen.
Ja, das ist
aber auch so, wirklich die einzige.
Also wenn's ganz, die ganz Ausnahme. Mächtig wird, und wenn das da unten alles komplett versteckt sein soll und da keiner mehr dran soll, außer die lizenzierte Fachwerkstatt, dann
stimmt.
Dann sehe ich keine Kette mehr.
Stimmt. Ja, stimmt.
Wird auch noch was gefunden.
Aber nur dann, um das mal ganz explizit zu sagen.
Dann,
aber Achtung, persönliche Meinung. Ja.
Aber perfekte Überleitung. Dann sind wir nämlich auch schon beim Kardan oder der Kardanwelle. Und da habe ich interessanterweise, also wie gesagt, ich bin Kardan-Fan, aber ich habe da jetzt in meiner sehr aufwendigen Recherche, ich habe einen Vorteil gefunden und vier Nachteile.
Oh je, ich sehe schon und so einen Lynchmob auf uns.
Und habe mich dann selber schon gefragt, ob der diese Nachteile alle so ausstechen kann. Aber ich gehe mal ganz kurz durch. So, der Nummer eins, der einzige Vorteil eigentlich, so gesehen, sind die langen Pflegeintervalle. Aber, großes Ausrufezeichen, ist eben nicht wartungsfrei, sondern wartungsarm. Da gehen wir gleich noch drauf ein.
Der andere große, gern gemachte Fehleinschätzung, völlige Wartungsfreiheit des Kardan. Ja.
Und sonst gibt es eigentlich objektiv nur Nachteile. Also, die Lastwechselreaktionen sind stärker, wenn auch mittlerweile schon deutlich abgesoftet.
Da sollten wir differenzieren, glaube ich.
Ja, natürlich. Ja. Aber größer, schwerer als der Kettenantrieb, natürlich auch teuer. Und wenn es gepflegt werden muss, wenn es gewartet werden muss, dann ist es auch aufwendig, weil du eben die Kardanwelle teilweise auch ausbauen musst, die Gelenke schmieren musst, das Öl im Hinterachsgetriebe wechseln solltest, sage ich mal.
Mhm. Bei den Zweiventilboxern von BMW gab es ja auch noch das Schwingenöl. Also da hattest du das Motoröl, das Getriebeöl, das Schwingenöl und das Öl im Hinterachsantrieb, die regelmäßig gewechselt werden mussten. Damit mit dem Schwingenöl in Anführungszeichen war natürlich sichergestellt, dass das Kreuzgelenk geschmiert wird. Und ich meine jetzt aber nicht diese aufwendigen Paralever-Dinger, sondern das waren dann wirklich die alten Gummikühe, die sich halt aus den Federn heben, wenn du Gas gibst und wieder zusammensacken, wenn du es wegnimmst.
Ja, also wenn wir von Kardan sprechen, sprechen wir natürlich in der meist von Boxermotoren beziehungsweise Motoren mit längs eingebauter,
ja,
in Längseinbaurichtung,
ja,
weil auf den Punkt wollte ich vorhin schon so ein bisschen raus. Die Logik da eine einfache ist, die Kraft kommt quasi längs aus dem Motor raus und muss nur einmal ums Eck hinten, um quasi das Rad,
ja,
nach vorne zu drehen. Ihr versteht, was ich sage.
Ja, ja. Ja.
Die Zahl der rein Vierzylindermotoren mit quer eingebauter Kurbelwelle und dementsprechend muss die Kraft zweimal ums Eck, um nach hinten zu kommen, ist natürlich deutlich kleiner. Also wir reden meistens ja von BMW-Boxern,
ja,
vom Kardan reden.
Also Moto Guzzi ist natürlich der andere große, bei Honda, Yamaha, Triumph vereinzelt, teilweise aktuell ja auch nicht mehr. Früher auch Mittelklasse Cruiser aus Japan, habe ich mir noch notiert.
Ja.
Und es gab es nicht auch V2?
Ja, die NTV, V2, die Honda Hondas. NTV zum Beispiel, ja, hatte auch einen Kardanantrieb,
ja,
obwohl die Kurbelwelle eben quer,
ja,
eingebaut war.
Ja.
Also dementsprechend haben wir auch aber schon so eine gewisse Kategorie Motorrad, zu der das eher passen will. Mhm. Eher die touristischeren, weniger fahrdynamisch ausgelegten Konzepte.
Ja.
So.
Was jetzt BMW ja auch nie davon abgehalten hat, dass man trotzdem damit sportliche Motorräder baut. Aber grundsätzlich ja. Und wenn diese Lastwechselreaktionen, das ist glaube ich auch, Ralf, da kannst du viel mehr dazu erzählen. Weil wenn man jetzt von den aktuellen BMWs ausgeht, dann haben die ja schon seit über 30 Jahren den Paralever und alles Mögliche, und auch bei Yamaha hatten die ja entsprechende Mechaniken, um diese Lastwechselreaktionen zu minimieren, nicht vollständig zu eliminieren, aber halt, ja, eben um diesen Fahrstuhleffekt, den kenne ich ehrlich gesagt auch nur noch aus Erzählungen. Also
ja, die Lastwechselreaktionen und der Fahrstuhleffekt sind ja für mich jedenfalls zwei verschiedene Sachen. Also die Frage ist ja, Lastwechsel, Wie stark, ja, also man hat jetzt das Gas geschlossen, fährt in die Kurve rein, im Scheitel muss man das Gas wieder anlegen, Stützgas geben. Dann ist ein gewisses Spiel im Antriebsstrang. Wie groß ist das? Je größer, desto schwieriger wird es, das zu überwinden, ohne dass es da wirklich einen regelrechten Lastwechselschlag gibt, wenn dann eben wieder Zug auf dem Hinterrad drauf ist. Dann ist die Frage der Dämpfungselemente. Es geht ja nicht nur um irgendwelche starren Antriebe. Auch ein Kettenantrieb hat ja in der Regel hinten im Kettenradträger Gummielemente drin, die dann als Ruckdämpfer dienen sollen und die mehr oder minder harte Gummimischungen da drin haben. Auch Kardanwellen haben Ruckdämpfer und damit kann man natürlich jede Menge steuern. Andererseits ist es eben auch so, dass zum Beispiel die Spiele zwischen den einzelnen Zahnrädern, also zwischen den Kegelrädern, die Umlenkung bewirken, einen großen Effekt machen. Und da lässt zum Beispiel BMW, glaube ich, immer noch ziemliche Toleranzen zu. Also da geht dann von 400stel bis das Doppelte oder sogar mehr. Ich kenne ein historisches Beispiel, wo es sogar mehr war. Da geht dann, ist dann alles Mögliche in der Produktion erlaubt und dementsprechend hat man dann halt ein Motorrad mit einem knappen Zahnflankenspiel, das hat relativ zahme Lastwechselreaktionen, und das andere mit einem reichlichen, da gibt es dann schon einen ziemlichen Schlag in der Kurvenmitte beim Gasanlegen. Und das sind aber alles so Sachen, die da mit reinspielen.
Ja. Wobei die modernen Boxermotorräder aktueller Generation da ja völlig untadelig sind. Also ich kann mich nicht erinnern, außer wirklich sehr alte Maschinen, 30, 35, 40 Jahre, auf einem Boxermotorrad oder Kardanmotorrad gesessen zu haben, wo da also so deutliches Zahlenflankenspiel im Endantrieb gewesen wäre, dass man das jetzt sehr negativ aufgefallen wäre. Also eher ist ja die direktere Kraftverbindung vom Motor zum Hinterrad ist ja schon irgendwo der Kardan, in meiner Wahrnehmung. Ja, bei modernen Motorrädern. Dafür hast du halt durch die Kinematik des Endantriebs den erstmal klassischen Fahrstuhleffekt, also beim Gasanlegen, dass sich das Motorrad hinten quasi aus der Feder heben will und dementsprechend also eine andere Linie fährt, als jetzt ein Kettenmotorrad das tun würde, den die Hersteller ja aber mit verschiedener Kniffe längst eigentlich auch in den Griff gekriegt haben.
Mit der
Paralever.
Ja, mit den zwei Knicken, zwei Kreuzgelenken und dann entsprechende Momentabstützung.
Die Momentabstützung, genau.
Die direktere Verbindung, das weiß ich jetzt auch nicht so sehr.
Ja, möchte ich auch nicht ganz gesagt haben, aber also ich empfinde, also an Lastwechsel aus dem Kardan, also es ist eher der Einfluss auf das Fahrverhalten, den ich nicht unbedingt als Lastwechsel Einfluss beschreiben würde.
Ja, da sind wir jetzt wieder bei der Unterscheidung. Genau. Ja.
Also man hat das ingenieursseitig mittlerweile längst im Griff, trotzdem fährt der Kardan halt nach wie vor anders als die Kette. A, die Hinterachse, der ganze Aufbau ist schwerer. Mhm. Das ist eine ungefederte Masse. Das kann man spüren. Auch wenn das jetzt heute natürlich keine bleischweren Dinger mehr sind, so eine aktuelle GS. Das ist ja auch alles recht leicht gebaut. Halbwegs leicht gebaut. So leicht man so etwas bauen kann. Das ist natürlich trotzdem aufwendiger als die Rollenkette, die ja auch nicht in dem gleichen Maße ungefederte Masse in das Fahrzeug bringt.
Das ist ja ein weiterer Effekt.
Ja. Das ist einfach eine aufwendigere, schwerere Art, das zu bauen. Und dann hast du natürlich auch noch den Punkt, dass das Kardanmotorrad ja meistens durch die längs eingebaute Kurbelwelle dann auch nochmal anders durch die Kurve fährt, weil du beim Gasanlegen oder Gas wegnehmen nochmal den Drehimpuls in das Fahrzeug kriegst. Also das ist ja nochmal ein Aspekt, der da auch mit reinspielt.
Ja, das stimmt.
Wir müssten jetzt für die perfekte Lehre dann auch noch ein Kardanmotorrad mit einem quer eingebauten reinen Vierzylinder beispielsweise hinzuziehen. Da fehlt mir aber tatsächlich die
FJR 1300 zum Beispiel.
Ist aber auch
die großen Triumph Tiger 1200 GT.
Ah ja, richtig.
Die haben ja auch eine Kardanwelle. Dazu fällt mir gerade was ein. Unser früherer Chefredakteur, der Michael Pfeiffer, der war mal tatsächlich bei Triumph irgendwie in der Entwicklungsabteilung und da hat er dann zwei Testfahrer gesehen, die haben ein und dieselbe rabiate Holperstrecke offensichtlich 8 Stunden am Tag rauf und runter durchfahren.
Oh Gott.
Mit so einem Prototypen von Tiger 1200 GT oder was weiß ich was für eine Modellvariante. Und die haben gesagt, also nach ihrem Dafürhalten baut BMW diese ganzen Kardanantriebe zu leicht. Was jetzt in Sachen Haltbarkeit ihrer Meinung nach dann nicht ganz so optimal war.
Ja.
Also sprich, es gibt da offensichtlich tatsächlich eben auch noch Auslegungsspielräume, machen wir jetzt eher in die Richtung oder machen wir eher in die andere Richtung? Und sehr viele Hersteller von Kardan-Motorrädern, jetzt auch weiter zurückgehend, haben sich bei großen Touren, you named it, für sehr schwere, langlebige Kardan-Antriebe entschieden.
Tenere 1200 beispielsweise.
Tenere 1200, aber auch eben die Yamaha FJR 1200, ich zitiere einen Ingenieur, Lebensdauer depends a little bit on maintenance, but almost endless, hat er gesagt. BMW hat dann offensichtlich doch eher noch diese Fahrdynamikgeschichte im Blick und eben auch das Bewusstsein, dass ungefederte Massen das Komforterlebnis schmälern. Du brauchst ganz anders abgestimmte Federelemente für höhere ungefederte Massen und das geht nicht zusammen mit dem Komfort, den man eigentlich erwartet von einem Supertourer.
Was ja zu dem Aufregerthema im Kontext Kadern schlechthin jetzt geführt hat.
Lass
uns ausführen.
Was auch ganz gut ist, dass wir die Folge nicht schon vor 2 Jahren, wobei vor 2 Jahren wäre es auch schon gewesen. Also dieser sorgenfreie Antrieb, ich habe es jetzt nochmal, damit ich hier nichts Falsches sage, ich habe es jetzt nochmal genau mir aufgeschrieben. Mittlerweile ist es so, dass bei den wassergekühlten, nicht bei den luftgekühlten, bei den wassergekühlten 1200ern, bei den 1250ern, die Kardanwelle alle 60.000 Kilometer getauscht werden soll. Das, die Kosten übernimmt BMW. Bei den neuen 1300ern sind es alle 80.000. Dieser Service ist allerdings vom Kunden zu zahlen. Und was ich jetzt noch am merkwürdigsten finde, bei der R12G-S, die ja noch den alten luftgekühlten Boxer auch hat, also bei den alten luftgekühlten war das ja nie ein Thema, die soll nach 40.000 Kilometern schon gewechselt werden. Auch begründet als präventive Qualitätsmaßnahme und so weiter. Ich finde es merkwürdig, weil ich ja eben auch eine luftgekühlte GS fahre, beziehungsweise 2 luftgekühlte Boxer fahre, und bei denen ist es in keiner Silbe erwähnt. Und jetzt kennen so BMW-Inspektionstabellen schon den Punkt, bei sportlichem Geländeeinsatz muss dieses und jenes aber häufiger gewechselt werden. Das war da nie ein Thema. Und da gibt es durchaus Leute, die auch 200, 300, 400.000, ich meine, das sind Einzelfälle natürlich, aber die Leute gibt es, die, da wurde nie irgendwas gewechselt. Also die Öle mit Sicherheit, aber jetzt die Kardanwelle wurde da
nicht getauscht.
Natürlich gibt es immer Einzelfälle, wo mal irgendwas ist, ja, natürlich, aber... Und deshalb ist es natürlich der Aufreger, weil das ja immer mit der Grund war, sich eine BMW zu kaufen, dass man eben den...
Ja, sicher auch nicht ganz billig.
Ja.
Nicht ganz billig, dieser Tausch. Also jedenfalls deutlich teurer als ein Kettensatz.
Davon gehe ich
der
aus,
der auch
ja.
was kostet, aber der ja ein übliches Verschleißteil um die 100, 150 Euro liegt. Ja, kniffliges Thema. Also man baut es leicht. Dadurch ist es nicht mehr nearly endless. Dann sitzt halt irgendwann der Kunde auf dem Ding und muss es entweder zahlen oder kriegt es gezahlt, je nach Trennung. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, der Knickwinkel spielt da noch eine Rolle und die Auslegung der Kardanwelle darauf hin, weil die G-S jetzt ja auch auf einer anderen Plattform aufbaut. Das ist ja eigentlich 90-Plattform, die ja wiederum aber auch mal eigentlich eine andere luftgekühlte GS-Plattform war, whatever. Ich könnte mir vorstellen, das hängt damit zusammen.
Ja. Das wird auch immer so gesagt. Gegenbeispiel wäre jetzt die HP2 Enduro.
Ja, aber damals hatte man ja auch noch eine andere Firmendenke. Ja, also ein Stück weit ist das natürlich auch Firmenmindset und sich immer weiter durchsetzendes absolutes Sicherheitsmindset.
Ja.
Also
das ist ganz wichtig,
Anwälte,
was du sagst.
Die Anwälte letzten Endes, die also Rechtssicherheit herstellen, beziehungsweise die Wartungsanweisung BMW stellt da eine Rechtssicherheit her.
Also die G-S hat lange Federwege. Es ist zu befürchten, dass die tatsächlich heftig im Gelände eingesetzt wird.
Ja.
Es ist weiterhin so, dass es auch in der Historie bisweilen heftige Kardanschäden gab. Also wir bei PS damals hatten 2.
PS fuhr mal Kardan, was ist
PS fuhr mal Kardan, ja. Wir hatten eine K1 im Dauertest, eine BMW K1.
Oh.
Also schon mit Paralleverschwinge. Und da hat es hinten, ich glaube, es war das Kreuzgelenk, das geplatzt ist. Und dann gab es einen Bruch. Und dann ist der vordere Teil der Kardanwelle, der hat dann so in diesem hohlen Tunnel da, in diesem Schwingenarm rumgeschlägelt.
Oh.
Das war, da gab es Kleinmetall ohne Ende, was da hinten rauskam. Also da war Schwinge, Kardanantrieb, Hinterachse, das war alles komplett Schrott. Und perfiderweise, nur kurze Zeit später ist das Gleiche, ja, kurze Zeit, also es sind dann schon Jahre, zwei Jahre, ist das Gleiche. Bei einer Dauertest R100R nochmal passiert. Und da reden wir jetzt nicht von einem Vierzylinder-Reihenmotor mit knapp 100 PS, sondern da reden wir von einem Zweizylinder-Boxermotor mit 60 PS und entsprechendem Drehmoment. Also das gab richtig, richtig Kleinmetall da drin. Mhm. Das sah wirklich aus wie aus dem Gruselkabinett, was da rauskam. Also von daher denke ich, man muss nicht so tun, als ob früher alle BMW-Kardanantriebe endlos lang gehalten hätten. Auch da gab es Ärger. Und ich denke auch, dass es vielleicht so im Lauf der ganz langen Jahre zu so einem Missverständnis gekommen ist. Deswegen fand ich das gut, dass du das vorher erwähnt hast, dass Kardanwelle einfach gut zu Motoren passt mit längs eingebauten Kurbelwellen. Irgendwie hatte ich so den Eindruck, als diese Diskussion aufpoppte mit den Wechseln, dass Leute wirklich BMWs kaufen, weil sie einen Kardanantrieb haben, aber nicht bedenken, dass sie vielleicht einen Kardanantrieb haben, weil es gerade zur Einbaulage der Kurbelwelle passt. Mhm. Dass also BMW diese Kardanantriebe nicht gebaut hat, damit die Leute sich nicht die Finger schmutzig machen müssen, sondern weil es halt zum Antriebskonzept passt.
Den Aspekt wollte ich auch noch erwähnen, dass diese 80.000 Kilometer Wechselintervall ist jetzt auch wieder, kann ich jetzt auch nicht belegen, aber man kann ja schon auch sagen, okay, wenn du halt mittlerweile fast 150 PS hast, ist es vielleicht wiederum was anderes als bei einem luftgekühlten 100 PS Boxer.
Und vor allem, also du nennst jetzt die Leistung, aber du musst dir mal den Drehmomentverlauf von diesem Motor angucken. Es ist ja ein Stier. Der haut dich ja aus der Kurve raus, also bei niedrigsten Drehzahlen in einer Art und Weise, da will ich nicht Kardanwelle sein, ja. Wirklich.
Ja, und eben die Leichtbauanforderungen. Also diese Motorräder, auch so ein RS beispielsweise, sind ja jetzt auch in der Kategorie angelangt, wo die Leute schon auf die Dynamik gucken. Ja. Wohingegen, also diese Ansprüche sind ja gewachsen. Ja,
ja. Ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich denke mir, einerseits würde es mich auch ärgern. Ja, andererseits denke ich mir, diese 80.000 musst du auch erstmal fahren.
Ja, aber dann...
Ob man es dann macht oder nicht, ist dann immer noch... Ja,
kniffliges Ding.
Ja.
Also,
Wer hat sich eigentlich früher von den Golffahrern aufgeregt, wenn nach 90.000 Kilometern die Gelenkwellen kaputt waren? Also wir hatten so einen Golf zum Beispiel, einen Golf 2. Das ist halt bei Frontantriebsmotoren, da war das halt so, dass durch den Lenkeinschlag bei gleichzeitigem Drehmomenteinsatz heftig, dass dann halt die Gelenkwellen entsprechend auch Verschleiß unterliegen und irgendwann kaputt gehen.
Aha.
Ist eine normale.
Könnte man also jetzt auf die Endantriebe bezogen auch sagen, irgendwas ist immer. Hast du ölige Finger oder
also,
knifflige Fragen?
Ja. Also ich muss auch sagen, für mich, ich bin da gar nicht so leidenschaftlich. Ich denke mir einfach, es gehört halt irgendwie dazu zum Boxerfahren. Mit all den Vor- und Nachteilen. Ich freue mich natürlich, wenn ich eben abends nicht da schmieren muss. Wenn ich mit einem Kettenmotorrad unterwegs bin, stört es mich auch nicht groß. Und beim Kardan schätze ich es halt. Aber dafür muss ich halt, der Preis ist halt, dass ich halt alle zwei Jahre mal das Öl da ablasse und vielleicht auch mal die Kreuzgelenke schmier. Und letztes Mal habe ich erst wieder aufgemacht und habe mir gedacht, ja, das sieht ja super aus. Wieder ein bisschen schmieren und fertig und zu. Und dann ist es wieder, ist der Service auch erledigt. Und dann... Ja,
dann hast du Thema Übersetzungsänderung, darf man nicht über, aber auch nicht unterschätzen. Also die meisten Straßenmotorräder kommen natürlich kaum in die Verlegenheit.
Ja.
Ich war ja letztes Jahr im Boxer Cup zu Gast. Grüße gehen nochmal raus. Und natürlich die Sänenmaschinen in aller Regel zu lang übersetzt sind. Und da ist das sogenannte, der Diplomaten-Endantrieb, der R850R. da gab es also eine Diplomatenausführung hier, so Eskortenmotorräder, die waren sehr kurz übersetzt und der wird also mit Gold aufgewogen im Boxer Cup.
Ja.
Weil das ist eine 307er Endantrieb und der bringt also die exakt passende Übersetzung für engere Rennstrecken.
Mhm.
Der wird mit Gold aufgewogen, ja.
Also,
natürlich gab es davon nicht viele. Man weiß, was man hat, sozusagen. Auch die Motorräder werden geschlachtet für das Tellerrad, ja.
Wahnsinn.
Also das ist natürlich mit einem Kettenrad einfacher erledigt, klarerweise. Also es gibt diesen Use Case, wo schnelle Anpassung der Endübersetzung natürlich wichtig ist, um das mal gesagt zu haben.
By the way, mir fällt auch noch ein zum Thema Sportboxer, erster Sportboxer, die R1100S, die gab es ja mit einem längeren Federbein. Gerade für Rennstrecken.
Die Boxer Cup Replika.
Nee, davor schon. Und wenn du dieses längere Federbein eingebaut hast, musstest du auf der anderen Seite auch eine andere Schubstange einbauen, um wiederum den Knickwinkel des Kardans entsprechend zu... Also es ist immer schon ein heikles und sensibles Thema gewesen. Nur halt, glaube ich, von den allermeisten dahingehend verdrängt ist Kardan, brauche ich nichts machen, hält ewig Schluss.
Jetzt, wo du dieses Beispiel bringst, Ralf, ich weiß nicht mehr, ob es die letzte 1200er GS war oder die erste 1250er, als wir die erstmals mit dem hohen Sportfahrwerk gefahren sind und dem ESA war es auch so, dass man gemerkt hat, dass der Kardan da knickwinkelmäßig an seinem an der Obergrenze angelangt war. Ja. Also man konnte dann spüren, dass da was im Antriebsstrang nicht mehr ganz perfekt agiert.
Ja, so. Irgendwie knarzig.
Ja, so ein Reiben.
Ja,
so ein Reiben.
Weil du hast halt in einer Umdrehung erfährt das Kardangelenk halt unterschiedliche Kraftspitzen. Mal höher, mal weniger, mal höher, mal höher. Und das in einem ständigen Rhythmus, in einem ständigen Wechsel, und das spürst du als Vibration zum Beispiel. Ja.
Ja. Das sind natürlich, ich will nicht sagen Extrembeispiele, aber also viele Kardanfahrer schwören ja darauf und auf die alltägliche Wartungsarmut oder was, also wenn es wartungsarm genug ist, empfindest du es ja irgendwann auch als wartungsfrei.
Ja.
So, ja, wenn du dann nur alle paar Jahre dich damit auseinandersetzen musst, ist das natürlich eine feine Sache.
Ja, das ist wie bei der Kette. Es gibt natürlich auch Leute, die wechseln das dann jährlich, wechseln auch ihr Getriebeöl jährlich und schmieren dann auch vorne die Kreuzgelenke. Ja. Also das ist wie bei der Kette, da gibt es ja auch Abstufungen, wie man sich darum kümmert.
Bevor wir noch zum Riemen kommen, möchte ich noch den Königsweg, vielleicht Königsweg, der leider verschwunden ist, auftun. Kette im Fettkasten.
Kette im Fettkasten.
Vielleicht kann Ralf dazu mehr sagen, das war vor meiner Zeit, aber das gab es ja mal und das scheint mir ja auch irgendwie nicht die dümmste Lösung zu sein, die Kette quasi zu kapseln und völlig von Umwelteinflüssen quasi fernzuhalten, in eine schöne Langzeitfettfüllung zu packen. Und forget about it.
Mhm. Ich weiß nicht, ist eigentlich mit dem Aufkommen der O-Ring-Ketten und der Verfeinerung, also wir reden ja heute nicht mehr, wir haben ja eigentlich kaum mehr O-Ring-Ketten, das sind ja wirklich diese X-Ring-Ketten, beziehungsweise Quadringe. Also man nimmt da Dichtungselemente, Dichtungsringe, die sehr, sehr viele feine Dichtlippen haben, verbessert dadurch auf der einen Seite die Abdichtung bei gleichzeitig leichterem Lauf. Und damit war schon irgendwie meines Erachtens jedenfalls der halbe Fettkettenkasten delegitimiert. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, es ist auch sehr aufwendig, sowas abzudichten. Also du willst ja auch nicht, dass von dieser Fettfüllung oder auch besser noch Ölfüllung, wenn es dann leicht laufen soll, irgendwas auf den Hinterreifen gerät. Und das ist dann echt eine ganz, ganz aufwendige Geschichte, das so zu machen, dass du auf der einen Seite dann tatsächlich die Kette nachjustieren kannst, falls sie sich gelenkt hat. Manchmal lenkt sich ja auch nicht die Kette, sondern drückt sich das Kettenrad ein. Beides kann ja entsprechende ungleichmäßige
Spannung, ich bin noch gar nicht gesehen.
Der Zahngrund im Kettenrad. Ja. Also, natürlich bei guter Qualität sollte das eigentlich nicht der Fall sein, aber wer weiß denn schon, was da für Stahlplatten da gestanzt wurden. Egal. Und mit so einem Fettkettenkasten ist es relativ aufwendig, das so hinzukriegen, dass man den Kettendurchhang nachstellen kann, ohne dass dann irgendwelche Undichtigkeitsgeschichten passieren. Man muss ja das irgendwie mit einem Wellendichtring so machen, dass der Wellendichtring zuverlässig dicht hält, weil das, was bei den frühen Münchs passiert ist, dass der Kettenkasten übergelaufen ist und die Leute dann in der Kurve einfach mal abflogen sind übers geschmierte Hinterrad. Das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, aber ja, ich stelle mir das aufwendig vor, ganz ehrlich. Und es ist auch wieder eine Erhöhung der ungefederten Massen am Ende des Tages.
Es wird sicher Gründe geben, warum sich das nicht durchgesetzt hat, genau da liegen.
Ja, gut, dass du es aber nochmal
erwähnt hast. Ja, das gab es ja auch mal.
Wir hatten es vorhin so in einem Halbsatz erwähnt, aber ja.
Also die Kunststoffkettenkästen meiner alten Kreidler, die fand ich eigentlich klasse, weil du hast dann die Kette ganz normal geschmiert und hast dann dieses leichte Kunststoff, es sind so zwei Schalen gewesen, die so längs geteilt sind, da draufgeschraubt, das macht nicht viel Gewicht und gibt einen gewissen Schutz, aber es ist jetzt nicht diese Reinraum Atmosphäre, die da für die Kette hergestellt ist, wird und die ich eigentlich auch für übertrieben halte. Also ein bisschen was müssen die Dinger schon abkönnen. Ja.
Dann lasst uns doch zu guter Letzt noch über den Zahnriemen sprechen, den aus meiner Sicht gefühlten Exoten, obwohl er eigentlich ja viele Vorteile hat. Also ich sage es nur ganz kurz, er ist leicht, er ist pflegeleicht, auch effizient. Nachteile, etwas mehr Leistungsverlust als Kette habe ich mir notiert. Die Spannung muss regelmäßig kontrolliert werden. Der Austausch, wenn er denn erforderlich ist, ist etwas aufwendiger. Ja, aber
die Breite ist ein Thema. Zahnriemen als Endantrieb müssen relativ breit sein, um einfach auf die Lasten entsprechend übertragen zu können. Und das ist ja nicht wenig Drehmoment. Und dann noch Beschleunigung über Bodenwellen, die Federbewegungen und. Und das ist schwierig mit den heutigen breiten Reifen. Also
vielleicht fangen wir mal andersrum an. Also typische Einsatzgebiete hätte ich mir jetzt mal notiert, viele Harleys, Zero Elektromotorräder. Hin und wieder gab es auch bei BMWs, aber es gibt sicher noch viele weitere Beispiele, aber für mich ist es erstmal mit Harley und Zero im Moment verknüpft.
Und der alten F, welche F800, BMW hatte?
F800
und die
ST.
Ja.
Und die F650 CS hatte auch einen Riemen.
Ja.
Erstmal, der Zahnriemen wird wohl gespannt, tatsächlich.
Der wird gespannt.
Ja, ganz wichtig. Ich kann zu dem Thema leider fürchtlich nicht viel beitragen.
Gibt es da nicht, ich erinnere auch Konstruktionen, wo die eine Spannrolle hatten zusätzlich.
Eben, genau.
Also um praktisch eine federbelastete Spannrolle, um die Spannung immer relativ genau in einem sehr eng definierten Bereich zu halten. Weil zu lose darf es nicht sein. Ja. Die Zahnhöhen sind ja nicht besonders hoch. Das ist anders beim Kettenantrieb. Und wenn dann einer richtig Flamme gibt und es rupft dann einfach diesen Zahnriemen um 3-4 Zähne weiter, weil er nicht richtig gespannt ist, dann ist er auch ganz schnell kaputt. Dann ist es, glaube ich, ein Thema auch, was das Trägermaterial ist. Also es sind wohl relativ viele mit Nylonfäden. Ich glaube aber, die höherwertigen haben Kevlarfäden innen drin, die sind nicht sehr dehnbar. Deswegen braucht man da diese Mechanik der Spannrolle, um das Ganze immer schön im grünen Bereich zu haben. Und was jetzt die Harleys anbelangt, das sind ja nun auch nicht die Motorräder, die mit besonders langen Federwegen an der Hinterachse aufwarten. Also von daher mag da auch einiges leichter fallen als jetzt, sagen wir mal, bei einem Supersportler mit einem Hinterreifen von der Dimension 200/60/17, der dann mit so einem Zahnriemen dann nochmal irgendwie eine 2 Zentimeter breitere Schwinge braucht als mit einem Kettenantrieb.
Ja.
Also mich hat's halt, oder bei mir kam einfach die Frage auf, warum gibt's manche Harleys, die dann eine Kette haben und warum gibt's welche mit Zahnriemen, aber ich bin dann auch nicht weiter... Hab
das
dann da auch nicht weiter gegraben.
Wohl da bei Harley-Davidson mal nachfragen, aber ich seh den Komfort oder den akustischen Komfortvorteil. Also so eine Kette ist nicht ganz leise.
Ja.
Tatsächlich, da sehe ich Vorteile beim Zahnriemen. Auch natürlich, dass es eben keine Aufmerksamkeit in Form von Reinigung wahrscheinlich schon irgendwo, aber es ist halt kein Öl, kein Fett dran, das irgendwie den Staub, den Dreck anzieht. Und du musst es eben nicht schmieren. Das als Vorteil, die Nachteile haben ja Ralf schon ausgeführt. Ich denke, es ist auch teurer. Du hast natürlich beim Kette eine Infrastruktur, die eine ganz andere ist als bei so einem Zahnriemen am Motorrad. Male ich mir aus. Ja.
Du musst die Schwingen auch anders konstruieren. Also jetzt beispielsweise eine Schwinge mit Oberzügen, das geht nicht bei einem Zahnriemen. Den kannst du nicht aufschneiden und dann
eben,
wieder
der
zusammen.
Der ist geschlossen zusammen, und der muss geschlossen sein. So, der hat auch kein Nietschloss.
Wenn dann eine Schwinge einen Oberzug hat, dann braucht der Oberzug wieder eine Unterbrechung. Die muss hochpräzise gefertigt sein, verschraubbar sein. Das sind auch so Sachen, die, glaube ich, da eine Rolle spielen.
Ich glaube, für den Endkunden, wenn er nicht Übersetzung wechseln will, ist so ein Zahnriemen unter Umständen eine feine Sache. Ich glaube, das Problem vom Zahnriemen hat der Hersteller bei der Konstruktion.
Ja. Ja.
Am ehesten.
Wobei ich jetzt auch nicht so, wenn ich versuche, oh, das ist alles so lang her, verdammt, aber ich war jetzt auch nicht wirklich charmiert sozusagen in Sachen Lastwechselverhalten von den Zahnriemenmotorrädern. Also auch von den BMW F800 nicht gerade. Wobei das, wie schon erwähnt, es ist wahrscheinlich auch eine Frage der Erfahrung und der Weiterentwicklung. Also sprich auch wieder, wie elastisch gestaltet man die Ruckdämpfersysteme vorne, hinten und so weiter und so weiter. Wie stark sind irgendwelche Spannelemente? Also sprich, wie stark ist die Spannung? Das macht da sicherlich auch noch einen Punkt.
Also was ich sehe, ist der akustischen Vorteil im elektrischen Motorrad. Weil also eine Erfahrung mit der, was die Energica war es damals?
Die sind super laut,
ja. Da wird dir plötzlich klar, wie laut so eine Kette sein kann, tatsächlich. Mhm. Und dass die dann doch so, wie heißt dieser Testaspekt? Noise, Harshness and Vibration ist dann plötzlich die Noise der Kette auf so einem elektrischen Motorrad, wenn du da übers Land gondelst. Sehr, sehr auffällig und dann irgendwo fast auch störend. Also beim Verbrenner wird die meistens, nimmst du die nicht groß wahr. Wobei, da gibt es einen interessanten Aspekt, da will ich gleich noch, das Hineinrollen in die Tiefgarage ist bei uns eine sehr spezielle Disziplin im Motorradtestbetrieb, der vieles offenbart, nämlich auch wie leicht oder schwer ein Endantrieb läuft. Mhm. Um das aber noch kurz zu Ende zu bringen, also ich denke, beim elektrischen Motorrad gibt es da Geräuschvorteile, die diesen Komfortaspekt so ein bisschen, also das geräuscharme Fahren auf dem elektrischen Motorrad wird durch den Zahnriemen, glaube ich, unterstrichen. So
unterstrichen. Ja. Die Serienritzel von Kettenmotorrädern haben übrigens nicht ohne Grund links und rechts diese Gummidämpfer. Ja. Und zwar dient es wirklich dazu, dass die Kettenlasche, wenn sie auf dieses Ritzel aufläuft, ne, zunächst mal gegen den Gummidämpfer drückt, bevor dann die Kettenrolle in den Zahngrund reinhaut, ungebremst. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Und mir hat auch mal ein Entwickler erzählt von Ducati, dass die bei Homologationen, wenn es um die Geräuschmessung geht, die Ketten quasi ersäufen in Fett. Weil auch das natürlich das Geräusch dämpft. Und da triefen quasi die Ketten vor lauter Fett, um vielleicht noch irgendwie so ein paar Zehntel Dezibel noch rauszuholen.
Also das
da
ist natürlich,
hat der Zahnriemen ganz klar Vorteile.
Ja, das ist auch ein Aspekt. Also wir sehen die Umweltschutzbestimmungen sich immer weiter verschärfen. Wir haben jetzt in jedem Motorrad einen Aktivkohlefilter beispielsweise für die Tankentlüftung. Auch die Motorgehäuseentlüftung längst alles sauber und rein. So eine Kette ist natürlich, also nicht die einzelne, aber über 1000, 10.000, 100.000 Motorräder, die 10, 100.000 Kilometer fahren, bringt so eine Kette natürlich auch einen Eintrag an Öl und Schmierstoff in die Umwelt mit sich. So. Also das kann man vielleicht noch erwähnen tatsächlich. Also wenn ich die Kette an meiner, wenn ich meine Supermoto sehe, wenn die frisch geschmiert war, mit dem ringlosen Ding, wenn ich sie vielleicht über Winter noch im Fettbad hatte, was ich tatsächlich mache, die ersten 5 Kilometer danach fliegt erstmal das Restfett umher. Das lässt sich nicht vermeiden.
Ja. Es gibt doch auch, haben unsere Kollegen nicht mal bei einem Enduro-Test irgendwie Ärger gekriegt. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, ob es in Frankreich war oder in Italien. Da muss es irgendwie eine Regel geben, dass man in bestimmten Landschaftsschutzgebieten eigentlich keine Fahrzeuge mehr bewegen darf mit einem offen geschmierten Antriebskonzept.
Ja, also könnte ich nachvollziehen, worauf ich raus will, ist das letzte Stück Dreck, das mit der Außenwelt interagiert an so einem Motorrad in der heutigen Zeit tatsächlich, ja?
Ist das Kettenfan?
Ja, schon irgendwo. Mhm. Also,
das ist vielleicht wieder eine Chance für den geschlossenen Kettenkasten für ein Comeback.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Also,
was ich noch kurz, also das Rollen mit dem abgestellten Motorrad nach der Testfahrt vom Erdgeschoss Leuschnerstraße runter in die Tiefgarage ist ein hochinteressanter Aspekt. Da spürst du wirklich, also ob eine Kette warm oder kalt ist, wie dick die Kette ist, wenn sie ungepflegt ist oder auch wenn Kardan sehr kalt ist, spürst du richtig den Honig, der da in der Mechanik passiert. Also es gibt wenn alles super ist und dein Rollwiderstand niedrig und sind vielleicht noch Leichtlauf-Radlager drin, das ist noch ein anderer Aspekt, dann kannst du ohne ein und dann dich zu bewegen in den dritten, ins dritte Untergeschoss rollen. Und wenn so ein Motorrad schlecht rollt, wo der Endantrieb eine tragende Rolle spielt, musst du schieben.
Ja. Johannes, ja. Ich schenke dir hiermit eine Fahrt mit abgestelltem Motor vom Tiefgarageneingang bis auf U3 mit meiner kleinen Honda CB400.
Cool.
Die hat nämlich eine Rennkette drin, die einstmals von Pierfrancesco Chili verwendet wurde in Phillip Island beim Superbike-WM-Lauf. Und der schied dann nach wenigen Runden aus, weil seine Reifen sich aufgelöst haben. Und unser damaliger Kollege Jürgen Gassebner hat dann die Crew beobachtet, wie sie die Kette aufgenietet hat und in den Schrott gekippt hat. Grund: Kette war billiger als Luftfracht. Und dann hat er tatsächlich, diese Kette aus dem Fass gezogen und aus Australien hierher gebracht. Und irgendwann hat er gesagt: Du, Ralf, möchtest die Kette haben? Ich sage so: Klar. Vielleicht brauche ich sie irgendwann. Dann lag sie jahrzehntelang bei mir zu Hause und als ich dieses kleine Motorrad aufgebaut habe, habe ich gemerkt, dass die Kettenlänge exakt zur Übersetzung passt und habe sie eingebaut und bin immer wieder erfreut darüber, wie wunderbar leicht es läuft, obwohl es noch nicht mal angewärmt ist.
Herrlich, aber vielleicht kurz, um das zu erläutern, warum, ich höre, wie viele Leute schon sagen, die haben eine Macke beim Motorrad, ja. Aber In welchem Bereich prozentual, vielleicht mal kannst du da ein bisschen Licht reinbringen, bewegen wir uns denn Verlustleistung, Endantrieb optimal zu Worst-Case-Szenario? Mhm. Also kannst du da eine Einschätzung abgeben, Ralf?
Ja, aber die ist schon arg alt. Man müsste es vielleicht heute wirklich mal wieder nachmessen und mit den gestiegenen Leistungen ist es auch kein Thema. Aber ich habe einmal einen Versuch gemacht und zwar war das, als ich Zufi gefahren bin mit der RGV 250 und dann stand die Zufi in Hockenheim an und da musste man dann so kurz übersetzen, dass das mit der Kette, die drauf war, nicht zu richten war. Und ich war ein bisschen spät dran und habe mir dann irgendwann Freitagnachmittags vor der Veranstaltung in der Motorcycle Mile, die es ja damals noch gab in Stuttgart, wo ganz viele Zubehörläden so in einer Zeile waren, habe ich mir eine Kette gekauft. Und die einzige, die ich in der Länge gekriegt habe, war eine O-Ring-Kette, die eigentlich damals schon veraltet war. Und die habe ich dann drauf gemacht, die habe ich drauf genietet und mir ist aufgefallen, hey, verdammt, das Ding geht aber brutal schwer. Also das mag ich ja gar nicht haben. Und dann kam gegen Ende der Saison diese Gelegenheit, auf jeden Fall habe ich irgendwann mal gehört von Leichtlaufketten, von Rennketten und dergleichen und habe mich dann schlau gemacht und tatsächlich wirklich damals 5 Mark pro Kettenglied ausgegeben für eine Rennkette von RK. Also sprich, ich habe 550 D-Mark auf den Tisch gelegt für eine Rennkette und bin dann...
Was heute Euro wären, nur um das mal so...
Aber fast. Und bin dann auf den Prüfstand gegangen. Das ist der gleiche Prüfstand, den wir heute noch benutzen und habe die RGV gemessen mit der anderen Kette, mit der O-Ring-Kette und habe, ohne das Motorrad vom Prüfstand zu nehmen, auf dem Prüfstand die neue RK-Rennkette drauf genietet. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren jedenfalls mehr als 2 PS mehr Hinterradleistung bei einer Kurbelwellenleistung von knapp 61, glaube ich. Also die andere lief um so viel leichter, dass ich 2 PS mehr am Hinterrad hatte. Ohne also, irgendwas verändert zu haben am Motorrad, außer der anderen Kette.
Kopfrechnen ungenügt, aber wir reden hier im Bereich von 3%. Ja, also auf 100 PS, ja. 6 PS. Das spürt man. Wenn man ein bisschen ein Gespür hat, spürt man das. Also bei einem 60 PS Motor, 2 PS spürst du.
Ja.
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 Nur über die Kette und nicht, also Kette zu Kardan, der ja deutlich mehr Verlustleistung bedingt. Also, ich müsste es jetzt auch nachschlagen, aber wir sind hier, denke ich, im Bereich von nicht gut zu gut plus minus 2% unterwegs, was ja deiner Schilderung auch entspricht. Das heißt, bei einem 100 PS Motorrad kannst du 2 PS mehr oder weniger, bei einem 200 PS Motorrad 4 PS mehr oder weniger. Das sind, okay, also ist jetzt nerdig, aber ich möchte da drauf gucken und ich möchte ja, zumindest darauf verwiesen haben, dass das, also das, man das muss kann man spüren.
Man muss allerdings dazu sagen, dass ich eben die Entwicklung in dieser ganzen Zeit, die war ja nicht still. Also es ist ja nicht so gewesen, dass in den 90er Jahren oder in den 2000er Jahren die Entwicklung der Kette sozusagen abgeschlossen gewesen wäre. Das kann man wirklich erkennen, wenn man die Tabellen anguckt. Man hat mittlerweile Stähle mit einer Zugfestigkeit vom anderen Stern. Also es ist ohne weiteres möglich, mit einer schmalen 520er Kette die gleiche Zugfestigkeit zu haben, wie bei einer Standard 525er Kette. Und genauso die Dichtringe habe ich schon mehrfach erwähnt. Das ist natürlich auch ein Thema. Also ich vermute mal, dass der Unterschied heute zwischen einer eher schwergängigen, langlebigen Kette und einer leichtgängigen Rennkette vielleicht nicht mehr so groß wäre. Aber er wäre auf jeden Fall vorhanden.
Da ist dann auch noch der Gewichtsaspekt in dem. Aber damit kommen wir vielleicht wirklich zu weit dann jetzt vom Schuss ab. Aber ja.
Ich hätte auch noch einen Punkt zum Zahnriemen.
Ihr könnt das in PS nachlesen. wir schreiben euch die Ausgabe mit Ralfs Kettengeschichte, in der genau diese Punkte nämlich wunderbar erörtert werden. Also schreiben wir in die Shownotes, oder?
Nur noch ein Punkt zum Zahnriemen. Da hatte ich nämlich auch gesehen, letztes Jahr in Motorrad ein Umbaukit, ein Umrüstkit von Kette auf Zahnriemen. Da geht es, glaube ich, um eine 890 SMT
Zweizylinder,
von KTM. Ich weiß nicht, wie gefragt sowas ist, aber wenn es angeboten wird, scheint es ja ein gewisses Interesse zu geben. Also auch sowas ist möglich. Ja. Mhm. Das nur der Vollständigkeit halber.
Ja. Mir ist vorhin so ein Gedanke gekommen, ist die Kette vielleicht am Ende aller Tage so das kleinste Übel? Also irgendwie muss die Kraft ja nach hinten und es ist immer irgendwie messy oder aufwendig. Aber die Kette hat da einfach die größte Schnittmenge an Vorteilen oder nicht,
ich hab auch den
nicht
Eindruck,
Nachteilen
dass,
unter sich.
Dass es ja auch einen Grund hat, warum es einfach der, ich habe jetzt keine Prozentzahlen, aber es ist ja, ich glaube, da stimmt das Bauchgefühl schon, dass es einfach der meist verbaute Sekundärantrieb ist, einfach bei aller Motorräder.
Also für mich ist halt der Spitzensport in der Hinsicht wirklich die Orientierung, und es ist völlig egal, ob man jetzt Offroad-Sport nimmt oder Straßenrennsport, es wird halt überall auf Kette gesetzt. Und also wenn es jetzt in der MotoGP irgendeinen Vorteil gäbe für einen Kardan, dann wäre der da in irgendeiner Form verwirklicht. Und wenn der erste Hersteller damit Erfolg hätte, dann dauert es wahrscheinlich kein halbes Jahr, bis die nächsten nachziehen würden.
Und solange wir nicht elektrische Radnabenmotoren im Hinterrad haben, werden wir also immer die Notwendigkeit haben, irgendwie die Kraft von vorne nach hinten zu bringen. Ich möchte noch in diesem Kontext, leider passt es nicht, es ist nicht meine persönliche Einschätzung, aber in diesem Kontext gab es die beste Motorrad-Headline, wie ich finde, aller Zeiten. Ein Vergleich der Endantriebskonzepte, ich weiß nicht mehr, welcher Kollege von damals es getitelt hat, mit Ich, Kardan, Du, Chain.
Das war der Gerald Nellissen.
Herrlich,
ja,
oder?
Ich, Kardan, Du, Chain.
Das gab's aber auch, das habe ich mehrfach schon gelesen.
Ja, das
hat man irgendwann nochmal zweitverwertet.
Brillant.
Ja, auch da fällt der Zahnriemen irgendwie
hin. Ja.
Okay.
Ja, solange er nicht vom Antriebsrad rutscht, ist alles gut.
Ich habe übrigens mal, das ist anekdotisch, bei Tacho 300 eine Endantriebskette verloren und das ist nicht schön. Die war schlecht gepflegt, tatsächlich. Ja. Aber man rollt dann noch weit genug, um eine Ausfahrt finden zu können. Das war dann auch.
Ja, da haben wir auf jeden Fall wieder was gelernt, denke ich. Ja. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich glaube, das eine oder andere konnten wir ausräumen. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen was wieder dazulernen können. Auch wenn das für den Ralf jetzt ein bisschen
ein spaßiges Thema, wirklich. Und ein spannendes.
Ja. Und zum Abschluss würde uns jetzt natürlich auch noch interessieren, wie ihr da draußen das Thema seht. Also ist es euch völlig egal oder ist es kaufentscheidend? Also ich könnte mir vorstellen, dass es beides geht. Und ich glaube, da könnten wir an der Stelle mal wieder so eine Abstimmung einbinden. Zumindest bei Spotify und auf motorradonline.de geht es ja. Da können wir dann mal schauen, wo die Tendenz liegt. Ich vermute bei der Kette, aber wer weiß. Ja. Und Ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben an podcast@motorradonline.de, die bekannte Mailadresse. Und wenn ihr dann schon dabei seid, was zu schreiben, dann könnt ihr auch gerne ergänzen, welche Technikthemen für euch auch für künftige Folgen noch spannend wären. Also ich überlege auch schon, in welche Bereiche wir dann noch reingehen können. Aber die großen, ich glaube, Rahmen wäre noch vielleicht was, was wir mal machen könnten. Weiß ich aber auch noch nicht, ob das eine ganze Folge hergibt.
Oh. Mindestens zwei.
Zwei? Okay. Also Assistenzsysteme ist ja auch noch sowas, was wir, glaube ich, mal schon länger auch machen wollten, Johannes.
Das haben wir letztens angerissen, aber auch nur angerissen.
Ja.
Themen gäbe es genug.
Ja. Okay, dann. Also dann, danke fürs Zuhören und bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.